Ich würde gerne mit einer Kindergeschichte anfangen. Ich weiß nicht, wie ihr das normal macht. Kindergeschichte von vorne? Okay. Dann lade ich die Kinder ein, nach vorne zu kommen. Und dann erzähle ich euch eine Geschichte, denke wir gemeinsam mal. Ich würde euch heute gerne eine Geschichte erzählen. Als ich ein bisschen älter war als du wahrscheinlich. Wie alt bist du?
6.
6, ja, ich war wahrscheinlich so 8 oder 9, war schon in der Schule. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch was fragen. Und zwar möchte ich euch fragen, habt ihr schon mal was kaputt gemacht? Ist euch schon mal was kaputt gegangen? Die Mama schüttelt den Kopf. Habt ihr schon mal was kaputt gemacht? Fällt euch da was ein? Okay. Müsst ihr auch nicht sagen. Also ich habe als Kind ganz viel kaputt gemacht und ich erzähle euch jetzt mal ein Geheimnis.
Auch als Erwachsener macht man noch Dinge kaputt. Heute Morgen habe ich zum Beispiel unseren Fußboden ein bisschen kaputt gemacht.
Naja, aber das ist nicht die Geschichte. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus meiner Kindheit, was da passiert ist. Und zwar war ich bei meiner Tante. Und meine Tante hat einen Sohn, also mein Cousin. Und mit dem habe ich immer so gern Fußball gespielt. Und dann waren wir da und die Erwachsenen haben sich unterhalten und das war ein bisschen langweilig. Und dann haben wir uns einen Fußball geschnappt und sind zum Nachbarn rüber und haben auf das Garagentor geschossen. Das war erlaubt, das durften wir, das war ziemlich laut, aber wir durften es trotzdem. Und wir hatten wahnsinnigen Spaß. Wir haben uns abgewechselt. Einmal war er im Tor, ich habe aufs Tor geschossen. Einmal war ich im Tor, er hat aufs Tor geschossen. Und wir haben immer versucht, ganz, ganz platziert zu schießen, dass der Torwart ihn nicht fangen kann. Und wir hatten wirklich viel Spaß und plötzlich macht es einen lauten Knall. Und wir gucken uns nur so an und schnappen uns den Fußball und laufen so schnell es geht wieder zurück ins Haus, werfen den Fußball in den Garten und gehen ins Haus. Was war passiert? Wir hatten die Scheibe getroffen, die direkt neben dem Garagentor war. Und die ist gefühlt in 1000 Scherben zerbrochen. Und als wir dann so ins Haus kamen, da stand dann meine Tante so.
Das wolltet ihr mir bestimmt gleich sagen, oder?
Und wir hatten ein bisschen Sorge und ein bisschen Angst, aber wir wussten ja jetzt schon, dass sie es schon weiß und haben gesagt, ja, es tut uns leid, wir wollten es nicht, wir haben nicht aufgepasst und die Scheibe war kaputt. Und sie ist dann rübergegangen zum Nachbarn. Und hat mit dem gesprochen und hat dafür gesorgt, dass die Scheibe wieder repariert wird, ohne dass wir Ärger bekommen. Ich fand es toll. Ich fand es schön, dass die Tante so mit uns umgegangen ist und dass unsere Eltern, die Erwachsenen, so mit uns umgehen. Warum erzähle ich euch das? Ganz am Anfang, die erste Geschichte in der Bibel, da wird uns erzählt, wie etwas kaputt geht. Da greifen die Menschen zu dieser Frucht, die sie nicht essen dürfen. Und da geht etwas kaputt. Und das ist eine ganz schwere Frage. Wisst ihr, was da kaputt gegangen ist, als sie von diesem Baum essen? Das ist eine ganz schwere Frage. Da müssen wir vielleicht auch die Erwachsenen fragen. Habt ihr eine Ahnung, was da kaputt gegangen ist? Ich frage mal einen Erwachsenen, ob der das weiß. Ich frage mal dich. Was ist kaputt gegangen?
Ich glaube, die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist da kaputt gegangen.
Okay, die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist da kaputt gegangen. Die Menschen haben Gott vertraut vorher. Und jetzt ist dieses Vertrauen kaputt gegangen und anstelle von Vertrauen kam, was ist das Gegenteil von Vertrauen? Misstrauen. Jetzt gab es plötzlich Misstrauen. Ich schreibe das hier mal auf. Misstrauen. Hoffentlich mache ich es jetzt nicht kaputt. Schön lesen kann man es nicht. Aber man kann es ja ahnen, Misstrauen. Wisst ihr, was noch in die Welt gekommen ist, was da nicht hingehört? Bei diesem Sündenfall in der Bibel. Habt ihr eine Idee? Was ist da noch reingekommen? Dinge, die wir nicht leiden können. Was mögt ihr gar nicht? Was mögt ihr gar nicht? Wisst ihr, was ich nicht mag? Krank sein. Krank sein kann ich gar nicht leiden. Also Krankheit ist da auch reingekommen. Bäh, genau, das trifft es ganz gut. Krankheit ist bäh. Was mögt ihr noch nicht? Was ist noch nicht schön? Krank sein ist nicht schön, Misstrauen ist nicht schön. Was ist noch nicht schön?
Fällt euch noch was ein? Fällt ihr was ein? Das ist nicht schön.
Schwierige Frage. Timo, was kannst du nicht leiden? Schmerz. Ich mag Schmerz auch nicht.
Das tut immer weh, ey. Schmerz. Schmerz kam da. Und letztlich kam noch was in die Welt, was überhaupt nicht schön ist. Der Tod. Angst trifft es auch gut. Angst schreibe ich auch noch auf. Angst ist auch nichts Schönes. Und der Tod auch nicht. Wisst ihr? Und obwohl Adam und Eva erwachsen waren, war das, was da gekommen ist, dieses Misstrauen, der Schmerz, Krankheit, Angst und Tod, so schlimm, dass sie es nicht hinbekommen haben, das wieder zu reparieren. Und da kommt das da hinten ins Spiel. Könnt ihr das sehen? Das ist ein Kreuz. Und das Kreuz steht dafür, dass Gott selber sich aufgemacht hat, um all diese Dinge wieder wegzunehmen. Es wird mal ein Leben geben ohne Angst und ohne Schmerz und ohne Kranksein und ohne Misstrauen und ohne Tod. Und die Bibel hat im letzten Buch ein Bild für uns, um deutlich zu machen, was mit diesen Dingen passiert. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Und tatsächlich habe ich jetzt ein bisschen Angst und hoffe, das funktioniert. Die Bibel hat nämlich das Bild vom Feuer. Sie zeigt uns mit Feuer, was mit diesen Dingen passieren wird. Ich gebe dir jetzt mal das Mikrofon schnell. Die Bibel sagt, mit diesen Dingen wird etwas passieren. Krankheit gibt es heute noch. Aber die Bibel sagt, es kommt die Zeit, da macht Gott das mit Krankheit. Jetzt mal irgendwo hin. Und ich habe, also macht das bitte nicht daheim. Das kann schief gehen. Der Timo hat mir schon Wasser hergestellt. Best case, aber eigentlich sollte da nichts passieren. Also mit Krankheit wird das passieren.
Das ist deine Handkraft.
Krankheit ist einfach weg. Und wisst ihr, was mit Misstrauen passiert wird? Mit Misstrauen wird Folgendes passieren. Es ist einfach weg. Und mit Schmerz wird das Gleiche passieren. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns, ganz am Ende wird mit Angst und Tod das Gleiche passieren. Die Bibel benutzt Feuer als Bild dafür, dass Gott diese Dinge einfach zerstören wird. Er wird sie nehmen und sie anzünden. Und ich habe jetzt noch eine Frage für euch. Wieso sagt, nimmt Gott Feuer als Bild? Wieso sagt er nicht, ach, das schmeißt man einfach weg? Wieso sagt er nicht, ich schmeiß man weg? Ach, es ist immer noch da. Da könnte jemand kommen und uns wiederholen. Zack, es ist wieder da. Gott sagt, hey, ein für alle Mal, mach bei dem ein Ende. Gottes Feuer funktioniert, da müssen wir uns keine Sorge machen. Und es ist weg. Und schaut mal, wie viel übrig bleibt von dem Ganzen. Überhaupt nichts. Und das ist das Bild in der Bibel für das, wie Gott damit umgeht. Und ich hoffe, ihr vergesst es nie. Gott wird all das Schlechte wegnehmen, was es heute noch gibt, und schenkt uns ein perfektes Leben. Danke euch fürs Zuhören. Okay, wir haben kein Wasser gebraucht. Ja, ich hab Fenster dabei.
Jetzt stinkt es ein bisschen, vielleicht können wir ein Fenster aufmachen, dann können wir da ein bisschen aufmachen, oder statt das? Ja, das ist eine gute Idee.
Ist das ein besonderes Papier?
Das ist ein besonderes Papier, das ist so ein Pyropapier, das ist eingelegt in Ammoniak oder sowas. Und deswegen verbrennt es auch so gut. Also mit einem normalen Papier nicht nachmachen, das funktioniert nicht. Und mit dem Papier habe ich leider heute Morgen Flecken auf unserem Fußboden gemacht, die jetzt nicht mehr rausgehen, aber naja, wird sich hoffentlich klären. Feuer. reinigendes Feuer. Ich möchte heute mit euch über Feuer und Schwefel nachdenken. Feuer und Schwefel, die Gerechtigkeit aus Glauben und die Qualen der Gottlosen. Das ist ein Thema, über das wir nicht viel sprechen, über das wir aber vor einem halben Jahr nachgedacht haben in der Lektion. Und ich würde gerne mit euch einsteigen direkt in den Text. Ein Text, der uns dieses Quartal spätestens sehr bekannt geworden ist, aus Offenbarung 14. Wenn ihr eine Bibel da habt, schlagt es gerne auf. Manche Texte werden hier stehen, manche dürft ihr aufschlagen. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 10 und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 10. In Offenbarung, Kapitel 14, Verse 6 bis 10 heißt es: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker gedrängt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand nimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Ich möchte heute ganz konkret Augenmerk auf diesen letzten Satz legen, auf diese Pein, auf Feuer und Schwefel und auf dieses vor den heiligen Engeln und dem Lamm. Und ich möchte euch vorneweg meine These sagen, und wir haben die gerade schon in der Kindergeschichte beleuchtet. Ich glaube, dass der einzige Zweck des Feuers in der Offenbarung die vollkommene Vernichtung der Sünde ist. Und zwar für immer. Und zwar für immer. Wisst ihr, es gibt viele, die nehmen diese Texte über Feuer und Schwefel, gerade über Feuer und Schwefel in der Offenbarung, und machen daraus etwas, was im krassen Gegensatz zur ganzen Bibel steht. Nämlich, dass Gott in seiner unendlichen Macht die Sünde und die Sünder ewig am Leben hält und in einer brennenden Hölle quält. Und eigentlich ist die Sache ganz klar. Wenn uns die Bibel sagt, es gibt eine neue Erde und einen neuen Himmel, in dem es kein Leid gibt, dann kann es dort auch keine Sünde geben. Denn Leid ist die natürliche Konsequenz der Sünde. Leid ist die Folge der Sünde. Sünde ist ein abstraktes Wort für uns oft, aber Sünde ist die Grundlage dafür, dass alles Schlechte passiert, was auf der Erde passiert. Und eigentlich ist die Bibel da auch ganz klar. Schaut mal, in Offenbarung 20 heißt es: Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, die Bibel sagt, das Geworfenwerden in diesen Feuersee, der mit Schwefel brennt, ist der zweite Tod. Das ist der zweite Tod. Und so wie der erste Tod keinen Raum lässt für ein Bewusstsein, für Gefühle, für Schmerz oder irgendwas anderes, so auch der zweite Tod nicht. Es ist dieses aufhörende Existenz, so wie mit diesem Papier. Man ist weg, einfach weg. Und versteht mich nicht falsch, am Ende wird es auch ein buchstäbliches Feuer geben. Petrus macht es deutlich, dass ein buchstäbliches Feuer die Erde reinigen wird. Aber oftmals, und ich glaube so auch hier, ist Feuer eine Metapher für die ewige Vernichtung. Für eine endgültige Vernichtung, für etwas, was man nicht wieder zurückbringen kann, weil es nicht nur weggeworfen ist, sondern weil es verbrannt ist. Das ist einfach nicht mehr da. Es gibt noch viele weitere Argumente gegen die Hölle und wir haben das auch vor einem halben Jahr in der Lektion mal angeschaut. Das soll heute nicht unser Thema sein. Jetzt ist das Problem, dass nur weil das nicht für eine Hölle steht, die ewig brennt, haben wir ja trotzdem diesen Text. Wir haben trotzdem diesen Text, er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Wie passt dieser Text zu einem liebenden Gott? Wie passt dieser Text dazu, dass die Existenz der Menschen aufhört? Was hat uns dieser Text zu sagen? Und ich glaube, wenn man sich so einen Text anschaut, wenn man es nicht versteht und den dann studieren möchte, dann muss man sich Stück für Stück Paralleltexte für diesen Vers anschauen. Und anfangen sollte man, glaube ich, hier bei dem Feuer. Weiter zum Schwefel, weiter zu dem Gepeinigt und dann auch vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Sich überlegen, was hat mir das zu sagen? Und so habe ich mir mal alle Texte in der Bibel vorgenommen, wo Feuer vorkommt. Keine Angst, wir werden die nicht alle anschauen. Aber das ist ganz spannend, wenn man das macht, dann findet man verschiedene Dinge, die die Bibel mit dem Bild des Feuers beschreibt. Und die sind ganz unterschiedlich. Das ist zum einen, ganz oft, und das ist meistens der Fall, ist es die totale Vernichtung. Also denkt an die Opfer im Tempel, die sollen verbrannt werden. Denkt an Sodom und Gomorra, das wird verbrannt und dann ist dieser Schwefel drauf, dass es auch nie wieder aufgebaut wird. Denkt an Korah und seine Anhänger, da kommt auch das Feuer aus dem Boden, also es ist, oder vom Himmel. Es ist dieses endgültige und oft göttliche Gericht mit ewigen Folgen. Es ist nicht immer göttlich. Bei Simson wollen sie das auch machen, wollen sie das Haus von Simsons Frau verbrennen. Ein zweiter Punkt, und das ist auch spannend, ist Feuer als Mittel zur Läuterung von Metallen. Und später benutzt es Petrus auch als Symbol für die Läuterung des Glaubens durch Prüfungen. Schauen wir uns später noch an. Feuer ist einmal ein Bild für die Liebe bei Salomo. Aber Feuer kann auch mal was Negatives sein. Feuer ist auch einmal ein Bild dafür, wie die Sünde wirkt. Also einmal heißt es im Neuen Testament, die Sünde frisst um sich wie ein Feuer. Gibt es auch. Oder die Gottlosigkeit frisst um sich, gibt es auch einmal. Aber ganz häufig, und das ist spannend, wird Gott mit Feuer in Verbindung gebracht. Oder der Himmel mit Feuer in Verbindung gebracht. Ich bin sicher, da fallen euch ganz viele Texte ein. Einmal werden die Engel als feurige Boten bezeichnet. Elia wird mit einem feurigen Wagen abgeholt. Also es gibt ganz, ganz viele Texte mit Feuer. Und am deutlichsten, finde ich, ist es, wenn Gott sich offenbart am Sinai und die 10 Gebote gibt. Da heißt es Folgendes. Da heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Und Paulus geht noch ein Stück weiter im Hebräerbrief und er sagt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und die Frage ist, was heißt das? Was heißt das? Muss ich mir Gott jetzt als Feuer vorstellen? Als Feuer, das auf Sauerstoff angewiesen ist, damit er brennen kann. Also was heißt das? Er ist ein verzehrendes Feuer. Und ich glaube, da kommen wir auch nur weiter, wenn man den Kontext von Hebräer 12 liest. Und in Hebräer 12 geht es um Heiligung. Da geht es darum, dass Gott ein verzehrendes Feuer für diese bittere Wurzel der Sünde ist. Und für diese Gottlosigkeit. Also Gott ist ein verzehrendes Feuer, das die Sünde verbrennt. So wie wir in der Kindergeschichte gesehen haben. Schaut mal vom letzten Buch des Alten Testaments ins letzte Buch des Neuen Testaments. In Malachi 3. Und das ist ganz spannend. Das ist ein Text, der nimmt uns mit zur Wiederkunft Jesu. Malachi 3, Verse 19 und 20. Da ist von der Wiederkunft Jesu die Rede. Und da kommt das Feuer auch wieder vor. Da heißt es, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und jetzt kommt der andere Teil. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Das ist ein unheimlich spannender Text, weil er von der Wiederkunft Jesu spricht und zwei Gruppen unterscheidet. Er sagt, da sind die Gottlosen und für die Gottlosen ist ein verzehrendes Feuer, das sie verbrennt, wie Stoppeln, sagt der Text. Und da sind die Gläubigen und die Gläubigen, die stehen da und Gott kommt und er bringt Heilung unter seinen Flügeln. Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf. Die einen sagen, wer verbirgt uns vor dem Angesicht dessen, der kommt, und vor dem Angesicht des Lammes und sie wünschen sich, die Berge über sich hereinfallen. Und die anderen sagen, da ist unser Gott. Auf ihn haben wir gewartet. Also die Wiederkunft Jesu hat zwei verschiedene Wirkungen auf Menschen. Und die Frage ist, warum? Warum? Schaut mal am Anfang des Kapitels in Maleachi, die ersten drei Verse. Auch spannend, da kommt das Feuer wieder vor. Da heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge des Wäschers. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Wieder das Feuer, aber diesmal in anderer Wirkung. Und ich frage euch jetzt, was für eine Zeitperiode meint es hier? Von welchem Zeitpunkt spricht es? Man antwortet nicht so schnell. Schwierig, wenn man in der Predigt so eine Frage stellt. Selber hat man sich Stunden damit auseinandergesetzt und ihr sollt es jetzt in einer Minute beantworten. Aber wenn ihr den Vers 1 anschaut, da heißt es, er kommt zu seinem Tempel. Der Herr kommt zu seinem Tempel. Und wenn wir jetzt denken würden, es ist hier die Wiederkunft gemeint, dann machen wir den gleichen Fehler wie die Adventisten 1844. Die dachten auch, die Reinigung des Tempels ist die Wiederkunft. Aber eigentlich meint es hier Jesus, der zu seinem Tempel kommt, ins Heiligtum oder ins Allerheiligste. Und tatsächlich benutzt Ellen White diesen Text ganz oft in Bezug auf Jesu Übertritt ins Allerheiligste, wo ganz besonderes Augenmerk darauf gerichtet wird, dass sein Volk gereinigt wird. Das ist ja auch das, was der Text sagt. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold. Es gab mal jemanden, der hat diesen Text gelesen und hat sich gefragt, wie ist es mit diesem Reinigen von Gold und Silber? Dann ist die Person zu einem Goldschmied gegangen. Und dann hat sie dem Goldschmied mal zugeguckt, wie er das Gold nimmt, ins Feuer steckt und sich ein bisschen erhitzen lässt und dann wieder rausholt und mit dem Hammer draufhaut. Und dann wieder reinsteckt ins Feuer, wieder ein bisschen wartet und dann wieder mit dem Hammer draufhaut. Und sie hat zugeguckt, wie das mehrere Male passiert ist. Und dann hat sie sich irgendwann gefragt, hey, woher weißt du, wann das fertig ist, das Gold? Und der Hufschmied oder der Schmied hat nur gelacht und gesagt, hey, das ist ganz einfach. Wenn sich mein Bild in dem Gold perfekt widerspiegelt, dann ist das Gold fertig. Ist es nicht das, was Gott mit uns vorhat? Möchte nicht Gott, dass wir sein Bild widerspiegeln? Schaut mal, was Ellen White hierzu sagt. Sie sagt, wenn die Frucht hervorgebracht ist, legt er alsbald die Sichel an, denn die Ernte ist da. Christus wartet mit sehnsüchtigem Verlangen darauf, dass er in seiner Gemeinde Gestalt gewinnen kann. Wenn der Charakter Christi in seinem Volk vollkommen wiedergegeben ist, dann wird er kommen und es zu sich nehmen. Gott wartet darauf, bis sein Charakter sich in uns widerspiegelt. Die Offenbarung nennt es, bis sein Name auf unseren Stirnen steht. Und spannend ist auch dieser Kontext mit der Sichel. Wenn ihr nochmal in Offenbarung 14 blättert, dann haben wir in Offenbarung 14 dieses falsche System, das Anbetung für sich beansprucht. Dann haben wir das Lamm und die Seinen. Dann haben wir die dreifache Engelsbotschaft. Und im Anschluss haben wir die Wiederkunft Jesu, wo er auf einer Wolke kommt mit einer Sichel in seiner Hand, um die Ernte heimzubringen. Wenn der Charakter Christi in seinem Volk vollkommen wiedergegeben ist, dann wird er kommen und es zu sich nehmen. Das ist Gottes Ziel mit uns. Das möchte er tun. Aber unser Glaube, und das ist der schmerzhafte Teil, braucht Prüfung. Schaut mal, was Petrus sagt. Er sagt in 1. Petrus 1, 6 bis 7, sagt er, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre, Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, Paulus sagt hier, wir erleben Prüfungen, wir erleben Anfechtungen und wir sind nicht glücklich deswegen. Das ist schmerzhaft, das macht uns vielleicht traurig. Nicht jede Trauer ist was Schlechtes. Nicht jeder temporäre Schmerz ist was Schlechtes. Aber er sagt, das bewährt uns, das lässt unseren Glauben wachsen. In Offenbarung 3 heißt es, ein Text, der ganz bekannt ist, an die Gemeinde in Laodicea, an die Endzeitgemeinde, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und wenn man studiert, was dieses Gold meint, die Zeit haben wir leider nicht, aber Ellen White drückt so aus, dann findet man genau das Gleiche raus, was sie hier sagt. Das hier empfohlene mit Feuer geläuterte Gold bedeutet Glaube und Liebe. Es macht das Herz reich, denn es wurde so lange geläutert, bis es rein war. Je mehr es geprüft wird, desto glänzender wird sein Schein. Oftmals sind Anfechtungen und Herausforderungen versteckte Segen. Wir wollen es nicht wahrhaben, aber oftmals ist es so. Es ist nicht schön, drin zu stecken, aber am Ende müssen uns diese Dinge zum Besten dienen. Das ist das, was Paulus im Römerbrief sagt. Überlegt mal, wann seid ihr in eurem Leben am meisten gewachsen? Ist es dann, wenn ihr auf der Couch saßt und eure Füße hochlegen konntet und sagen, ja gut, jetzt ist alles bequem? Oder ist es dann, wenn ihr Herausforderungen hattet? Wenn ihr euch anstrengen musstet, wenn ihr überwinden musstet, wenn ihr wo durchgehen musstet für eine Zeit lang? Und ich glaube, dass Gott diese Situationen oft benutzt, um uns von Sünde frei zu machen, um uns näher an sich zu ziehen. Also ich habe erlebt in meinem Leben, wenn ich eine harte Zeit hatte, musste ich mich enger an Gott klammern. So wie Jakob im Alten Testament. Und wenn ich näher bei ihm bin, dann wird seine Liebe mich verändern. Dann wird seine Liebe mich läutern. Das ist die Botschaft hier. Die Botschaft ist nicht, strengt euch an, dann werdet ihr irgendwann heilig. Sondern die Botschaft ist, klammert euch an Gott. Und er wird einen neuen Menschen aus euch machen. Warum? Weil Gott ist ein verzehrendes Feuer für die Sünde. Und wenn ich nah bei ihm bin, dann wird die Sünde verschwinden. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt oder schon mal gesehen habt, wie in Afrika und in Indien Affen gefangen wurden oder auch heute noch gefangen werden. Oftmals bohren sie da ein Loch in eine Kokosnuss. Und dann binden sie die Kokosnuss irgendwo hin und das Loch ist gerade groß genug, damit der Affe seine Hand reinstecken kann. Und dann tut man irgendwas in die Kokosnuss rein, was der Affe begehrt, was er gerne haben möchte, eine Murmel oder eine Nuss oder irgend sowas. Und wenn man dann weggeht, dann sieht der Affe das und er läuft hin und der steckt seine Hand da rein und er greift das, was er gerne haben möchte. Und dann versucht er, seine Hand rauszuziehen. Aber jetzt ist es eine Faust und jetzt geht die Hand nicht mehr raus. Und die Kokosnuss kann er nicht wegtragen, weil die ist angebunden. Und dann kommen die Menschen und wollen diesen Affen fangen. Und der Affe schreit und schlägt um sich, aber er lässt es nicht los. Und so wird er letztlich doch gefangen. Und wir denken uns, was für ein dummer Affe. Was für ein dummer Affe, lass doch los und lauf davon. Und oftmals sind wir doch genauso wie dieser Affe. Wir wissen, dass die Sünde uns schadet. Wir wissen, dass das, was Gott in seinem Wort und sagt, dass wir nicht tun sollen, dass uns das schadet und dass es am Ende auch ja, ins Verderben führen wird. Aber unsere Liebe zur Sünde ist oftmals so stark, dass wir es festhalten, obwohl wir wissen, wo das hinführt. Unsere Liebe zur Sünde ist oftmals stärker als die Liebe zu Gott. Dabei ist die Sache ganz einfach. Halten wir an der Sünde fest, wird Gott uns mit der Sünde verzehren am Ende. Und wir werden noch sehen, wie das mit seiner Liebe vereinbar ist. Halten wir nicht an der Sünde fest, sondern an ihm, dann wird Gott die Sünde in unserem Leben verzehren und einen neuen Menschen aus uns machen. Schaut mal, was Johannes in seinem ersten Brief erklärt. Er sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der Text wendet sich gegen Weltlichkeit. Und Weltlichkeit darf jetzt nicht so verstanden werden, dass man alles Materielle abstoßen muss. Dass man die Dinge in der Welt nicht mehr gerne haben darf oder die Menschen in der Welt nicht mehr gerne haben darf. Das ist nicht der Punkt. Sondern Weltlichkeit ist in der Bibel oft dieses Gottesferne. Und er zählt ja auch drei Dinge auf. Er spricht von der Fleischeslust, der Augenlust und diesem Hochmut oder Stolz des Lebens. Und es ist spannend, weil diese Dinge, Fleischeslust und Augenlust, das ist dieses, ich sehe etwas und ich will es gerne haben. Und die Message heute in der Gesellschaft ist oft, naja, wenn du was gerne haben willst, dann nimmst du halt. Go for it. Kein Problem. Und dieser Stolz, dieser Hochmut ist heute auch gang und gäbe. Aber Paulus, und das finde ich total spannend, Paulus spricht von diesen Begierden im Epheserbrief als betrügerische Begierden, die den ganzen Menschen verderben. Also es sieht so aus, als wäre es was Gutes. Es sieht so aus, als ging es dir besser damit, wenn du das tust. Aber er sagt, es sind betrügerische Begierden. Es betrügt dich und am Ende verdirbt es den ganzen Menschen. Und Gott möchte uns davon freimachen. Er möchte uns ein Leben ermöglichen, wo wir nichts nachlaufen, was uns zwar Gutes verspricht, uns am Ende aber kaputt macht. Und viele Menschen verstehen das nicht. Und teilweise sind auch wir als Gemeinde schuld, weil wir ein falsches Bild vermitteln. Viele Menschen denken, naja, wenn Gott am Ende kommt, dann beendet er die Party auf der Erde, weil die Party ihm nicht gefällt. Aber das ist nicht der Punkt. Gott will keine Party beenden, die eigentlich Spaß und Freude macht, sondern er will Schmerz beenden und Krankheit und Leid und Tod. Das ist es, was er beenden will. Und dieses Gefangensein in diesem zwanghaften haben müssen, um irgendwie glücklich zu sein. Und das Problem ist, dass diese Weltlichkeit dazu führt, dass die Sünde normal erscheint. Und ich erlebe das halt oft, Sünde erscheint normal und gläubig sein erscheint merkwürdig. Wenn Menschen von außen auf gläubige Menschen schauen, dann denken sie sich, meist sind die merkwürdig. Und eigentlich müsste es andersrum sein. Eigentlich ist es vernünftig, nicht diesem Wandel hinterherzulaufen. Und jetzt ist die Frage, was motiviert uns jetzt, die Weltlichkeit loszulassen? Wie können wir der Weltlichkeit entrinnen? Ist es die Angst vor dem Feuer? Ist es die Angst vor dieser Pein, vor dem Geplagtwerden am Ende? Oder ist es was anderes? Und der Text gibt uns eigentlich eine Antwort darauf. Der Text stellt zwei Dinge gegenüber. Er spricht von der Liebe zum Vater und von der Liebe zur Welt. Das heißt, um der Weltlichkeit zu entfliehen, muss man nicht weniger lieben, sondern eigentlich muss man mehr lieben. Man muss den Vater mehr lieben. Und wenn man zum Vater kommt und ihn liebt, mit ihm Zeit verbringt, dann wird die Weltlichkeit von alleine verbrennen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und das können wir nur, indem wir uns mehr mit ihm befassen. Das hat Alexander heute angesprochen, mit dem echten Geldschein sich befassen. Mit dem echten Evangelium, mit dem echten Gottesbild. Da hinschauen und sich dadurch verändern lassen. Und ich glaube, das funktioniert am allerdeutlichsten durch die Bibel und durch das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Dass er bereit war, die Konsequenzen unserer Sünde auf sich zu nehmen, damit wir sie nicht tragen müssen. Damit wir leben können. Ein Weiz hat mal gesagt, es wird oft zitiert, dass es uns gut tun würde, wenn wir 30 Minuten am Tag über das Leiden und Sterben Jesu nachdenken würden. Und der Punkt ist genau der gleiche. Der Punkt ist, dass uns die Liebe Gottes dort ganz besonders vor Augen gemalt wird und dass uns das verändern wird. Auch wenn ich keine zwanghafte Übung daraus machen will und es ist auch so nicht gedacht. Das ist das Thema Feuer. Eine letzte Frage bleibt. Was hat das jetzt mit gepeinigt werden zu tun? Was hat das mit Schmerzen zu tun, mit Schwefeln und mit diesem gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm? Und ich möchte mir jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen, um das mit euch anzuschauen. Wir starten mal mit dem Wort für gepeinigt werden. Das Wort für gepeinigt werden ist basanizo. Das ist das griechische Wort basanizo, sicher völlig falsch ausgesprochen, aber das spielt jetzt an der Stelle keine Rolle. Und ich habe mir einfach mal angeschaut, wo kommt dieses Wort noch vor in der Bibel? Wo kommt es noch vor? Es gibt uns oft interessante Hinweise darauf, was das hier zu bedeuten hat. Und dann habe ich ein bisschen geschaut, kommt gar nicht so oft vor im Neuen Testament. Und ich habe einen Text gefunden, als Jesus lehrt und heilt und dann vor einem Besessenen steht. Und als er vor diesem Besessenen steht, spricht ihn der Dämon an, der ihn besitzt. Und der Dämon sagt zu ihm was ganz Spannendes. Er sagt: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Der Paralleltext sagt: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Das ist ganz spannend. Jesus steht hier einfach nur vor diesem Besessenen und der Dämon antwortet: Hey, wieso quälst du mich? Bist du hierher gekommen, um mich vor der Zeit zu quälen? Und wenn ich das lese, dann scheint es so zu sein, als löst die Gegenwart Jesu, dieses Stehen Jesu vor diesem Dämon bei ihm Qualen aus. Und das Gleiche gibt es interessanterweise auch andersrum. Wenn man mehr Paralleltexte sucht zu dem, dann findet man einen in 2. Petrus, da geht es um Lot. Lot, der in Sodom und Gomorra wohnt. Und da heißt es: Lot, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte, gleiches Wort, der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Also wenn ich mir das anschaue, dann scheint es so zu sein, Jesus steht vor den Dämonen, es löst in ihnen Qualen aus und Lot steht, der Gerechte steht vor den Ungerechten und es löst in ihm Qualen aus. Es scheint so zu sein, als ist es diese Unterschiedlichkeit, die dort diese Qualen auslöst. Ellen White sagt was ganz Spannendes zu diesem Thema. Und das ist jetzt ein längeres Zitat, aber das lohnt sich. Also meiner Meinung nach. Ihr müsst euch es anhören. Sie sagt Folgendes. Rhetorische Frage jetzt am Anfang. Eine lange rhetorische Frage. Könnten die Menschen, die ihr Leben in Empörung gegen Gott zugebracht haben, plötzlich in den Himmel versetzt werden und den hohen und heiligen Zustand der Vollkommenheit ertragen, der stets dort herrscht, wo jede Seele mit Liebe erfüllt ist, jedes Angesicht vor Freude strahlt, wo klangvolle Melodien zur Ehre Gottes und des Lammes ertönen und Ströme des Lichts, die ausgehen vom Angesicht dessen, der auf dem Stuhl sitzt, unaufhörlich über die Erlösten hinwegfluten? Könnten Seelen, deren Herz mit Hass gegen Gott, gegen Wahrheit und Heiligkeit erfüllt sind, sich unter die himmlische Schar mischen und in ihrem Lobgesang mit einstimmen? Könnten sie die Herrlichkeit Gottes und des Lammes ertragen? Also mit anderen Worten, könnten sie sich im Himmel wohlfühlen? Nimmermehr Jahre der Gnadenzeit waren ihnen gewährt, damit sie einen Charakter für den Himmel heranbildeten. Aber sie haben sich nie darin geübt, das Reine zu lieben. Haben niemals die Sprache des Himmels gelernt. Nun ist es zu spät. Ein Leben der Empörung gegen Gott hat sie für den Himmel untauglich gemacht. Seine Reinheit, seine Herrlichkeit und sein Friede wäre ihnen eine Qual. Die Herrlichkeit Gottes ein verzehrendes Feuer. Die Herrlichkeit Gottes ein verzehrendes Feuer. Seine Reinheit, seine Heiligkeit und sein Friede wäre ihnen eine Qual. Und es gibt noch mehr Indizien in diese Richtung. Wenn man sich den Text anschaut und das Wort für Schwefel mal genauer anschaut, dann ist das Wort für Schwefel Theon. Theon. Und Theon ist bis auf einen Buchstaben genau das gleiche Wort wie Theos. Und Theos heißt Gott. Und die Herkunft von diesem Wort ist nicht ganz klar, aber meine Konkordanz, habe ich fotografiert, sagt, könnte möglicherweise von Theos kommen und göttlich bedeuten. Und ich fand das spannend, auch in Verbindung mit dem, was wir gerade gesehen haben. Es scheint die Heiligkeit Gottes zu sein, die sie so quält. Und jetzt haben wir hier Feuer und Schwefel. Feuer ist auch ein Bild für Gott und Schwefel ist hier verwandt mit diesem Gott, mit göttlich. Einfach vom Wort. Und dieses Wort Basanizo, das wir uns vorher angeschaut haben, das Wort Basanizo, das kommt von dem griechischen Wort Basanos. Und Basanos bedeutet eigentlich Prüfstein. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Prüfstein ist. Ich wusste es nicht, deswegen habe ich es einfach mal gegoogelt und Wikipedia gelesen. Und Wikipedia sagt, ein Probierstein, auch Prüfstein oder lydischer Stein genannt, ist ein kleiner Reibstein, der zur Feststellung der Zusammensetzung und des Reinheitsgrades von Edelmetallen benutzt wird. Das heißt, du nimmst ein Edelmetall und hast diesen Probierstein, reibst ihn dran und aufgrund der Reaktion siehst du dann, ist es ein echtes Metall oder ein echtes Edelmetall oder irgendwas Verunreinigtes, Gefaktes oder wie auch immer. Wenn ich das jetzt alles zusammennehme, und das ist meine Zusammenfassung, dann scheint es für mich so zu sein, dass die Gegenwart Jesu und der heiligen Engel eine Art Prüfstein ist und die Reaktion eines Menschen zeigt letztlich, ob er sich im Himmel wohlfühlen würde oder nicht. Das heißt, Gott kommt auf diese Erde zurück und da wird es zwei Menschenarten geben. Es gibt die einen, die sich freuen, ihn zu sehen, und ihn am liebsten in den Arm nehmen wollen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Berge, fall über mich. Wer kann mich verstecken vor dem? Und das sind die, bei denen Qualen ausgelöst werden. Die Reaktion des Menschen zeigt letztlich, ob er sich im Himmel wohlfühlen würde oder nicht. Und es ist nicht Gott, der ihnen aktiv Qualen zufügt, weil er sagt, jetzt habt ihr es aber verdient. Sondern es ist diese Heiligkeit Gottes, die bei ihnen Qualen auslöst, sein Charakter und Wesen. Es sind diese gelben Punkte hier, die sie so stark quälen. Es ist der heilige Zustand der Vollkommenheit, es ist die Liebe, die Freude, es sind die klangvollen Melodien zur Ehre Gottes und des Lammes, Ströme des Lichts, Herrlichkeit Gottes und so weiter. Die Liebe zum Reinen, der Friede Gottes, die Herrlichkeit Gottes, all das können sie nicht ertragen. Und das Zitat geht noch weiter, sie sagt dann, sie würden sich danach sehnen, von jenem heiligen Orte zu fliehen. Sie heißen den Untergang willkommen, damit sie vor dem Angesicht Jesu, der starb, um sie zu erlösen, verborgen wären. Das Schicksal der Gottlosen wird durch ihre eigene Wahl besiegelt. Ihren Ausschluss aus dem Himmel haben sie freiwillig herausgefordert. Von Seiten Gottes ist er gerecht und barmherzig. Gerecht und barmherzig. Barmherzig deswegen, weil er nicht sagt, Pech gehabt, ihr müsst jetzt ewig in meiner Gegenwart leben, die euch so quälen würde. Und gerecht deswegen, weil sie sagen, ich will nicht, dass du meine Sünde trägst. Jesus kommt zu ihnen und sagt, ich will euch eure Sünde wegnehmen, ich bin für euch gestorben, ich will euch retten. Und sie sagen, nee, ich will meine Sünden selber tragen und die Konsequenzen. Und Gott sagt, okay, das bricht mir das Herz, aber ich lasse es zu. Und deswegen ist es von Gott gerecht und barmherzig, dass er am Ende diese Konsequenzen zulässt. Wisst ihr, wir haben das jetzt im Kontext von Offenbarung 14 gelesen. Und Offenbarung 14 hat diesen Kontext, den die Lektion auch anspricht, mit diesem Bild, das aufgestellt wird. Und alle, die dieses Bild nicht anbeten, die sollen sterben. Und ich hoffe, wir schaffen alle die Verbindung ins Alte Testament, zum Buch Daniel, wo dieses Bild aufgestellt wird von dem buchstäblichen Babylon. Und alle sterben sollen, die das nicht anbeten. Und was in Daniel passiert, ist ganz spannend. Schaut mal mit mir in Daniel Kapitel 3. Letzter Vers. Dann sind wir beim Ende. Spannenderweise soll in Daniel jeder in diesen feurigen Pfuhl geworfen werden. Also jeder wird in ein Feuer geworfen, der nicht anbetet. Und ich möchte einmal den Unterschied hier betonen. Bei Babylon ist es so, dass der König voller Wut sagt, jeder, der meine Statue nicht anbetet, den werfe ich ins Feuer. Aus Wut sagt er das. Gott ist anders. Gott sagt nicht, jeder, der mich nicht anbetet, werfe ich auf Feuer, weil jetzt hasse ich ihn. Das Problem mit Babylon ist, dass es die Menschen untauglich macht für den Himmel. Sie würden sich dann nicht wohlfühlen und deswegen sagt Gott, okay, dann kommt die Vernichtung. Du wirst nicht gezwungen, ewig zu leiden, sondern dann ist es das Beste für alle auf diese Art und Weise. Auf jeden Fall, ihr kennt die Geschichte, diese drei jungen Männer, die drei jüdischen Männer, die weigern sich, die Statue anzubeten. Und weil sie sich weigern, sie anzubeten, werden sie ins Feuer geworfen. Und da sind sie dann im Feuer. Und da heißt es dann ab Vers 24, ich lese die vier Verse. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerobens, begann und sprach, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Seht ihr diese drei gläubigen Männer? Das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Und ich glaube, dass ihnen das Feuer deswegen nichts anhaben konnte, weil sie vorher mit einem weitaus heißeren Feuer zu tun hatten. Weil sie vorher Gemeinschaft gehabt hatten mit dem verzehrenden Feuer des Volkes Israels. Mit dem verzehrenden Feuer Gott. Und der Text sagt uns hier, dass nichts verbrannt wird. Stimmt nicht ganz. Was wird verbrannt in dem Text? Die Sünde und im Text? Die Fesseln. Die Fesseln der Sünde und des Todes werden verbrannt. Und am Ende sind sie dann in diesem Feuer und sie haben keine Probleme vor diesem Feuer, weil Jesus ihnen beisteht in diesem Feuer. Und es verbrennt nichts an ihnen. Was für eine tolle Geschichte. Ihr Lieben, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist ein verzehrendes Feuer für die Sünde. Und wir wissen, dass er den Menschen eigentlich hätte vernichten müssen, als er am Anfang in Sünde gefallen ist. Aber durch das Kreuz hat er den Weg geschaffen, damit wir gerettet werden können. Durch das Kreuz hat er uns einen Weg zurückgebahnt in ein Leben des Perfektes. Ein Leben, in dem all diese negativen Dinge nicht mehr vorkommen. Irgendwann muss jeder diesem verzehrenden Feuer begegnen, entweder jetzt in diesem Leben oder später, wenn Jesus wiederkommt. Und ich wünsche uns, dass wir es in diesem Leben erleben, frei zu werden von den Fesseln der Sünde, von den Dingen, die uns so binden, die uns betrügen und die den Menschen doch nur kaputt machen. Sodass wir am Ende sagen können, wir freuen uns, dass er da ist. Wir freuen uns, dass da unser Gott gekommen ist. Amen.